Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, etwas verspäteten Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche und gerade öfter als jede Woche über den Predigttext, der die Grundlage für die Predigt sein kann. Ja, genau, gerade öfter, weil Ostern naht und auch Karfreitag. Das sind wir schon beim Thema. Wir unterhalten uns nämlich über den Predigttext zu Karfreitag. Aber erstmal, wer sind wir? Ich bin Esther und ich unterhalte mich mit Hanna.
Hallo.
Hallo Hanna. Ja, wir gehören beide zum Redaktionsteam, wie wir das so schön nennen. deshalb habt ihr uns vielleicht wahrscheinlich auch schon mal gehört. Es gab auch schon eine Folge zu Karfreitag, vielleicht habt ihr die auch angeklickt. Nur leider ist da irgendwann was passiert zwischen Aufnahme, Schneiden und Hochladen und wie auch immer. Jedenfalls hört man da nichts mehr außer Rauschen.
Wir haben schon überlegt, ob wir das irgendwie jetzt deuten als den Riss, der da passiert ist und das Rauschen, die Stille, die wir inszeniert haben, die an Karfreitag eintritt.
Ausgerechnet die Karfreitagsfolge. Und die haben auch nicht wir beide gemacht, sondern ganz andere Menschen. Genau, was natürlich sehr schade ist, wenn die Gedanken da irgendwie in der Technik verschwinden. Genau, aber wir haben jetzt Zeit heute Abend und haben beschlossen, wir machen einfach nochmal eine Folge. Jetzt ist Freitagabend um 21 Uhr. Genau, und es ist auch nur noch eine Woche bis Karfreitag, aber vielleicht gibt es den einen oder die andere, die das noch gerne anhört und ja, vielleicht sogar was für die Predigt daraus gewinnt. Ich finde ja Karfreitagspredigten nicht ohne.
Nee, es ist also die größte Herausforderung im Jahr.
Ja, und ich sag mal so, die Texte machen es einem auch jetzt nicht unbedingt leichter, was eben auch zusammenhängt, ja, an Karfreitag. Hm. Und wir haben heute auch einen langen Text. Wir haben es erstmal als, es ist ein langer Text beschrieben. Genau, die Kreuzigungserzählung aus dem Matthäus-Evangelium. Mhm. Und da kann man schon auch einiges finden, was zumindest wir noch nie gehört und gelesen haben. Vielleicht geht es euch gleich ähnlich. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal lesen.
Genau.
Aus der Basisbibel, also Matthäus 27, die Verse 33. Und wir lesen bis 56, weil wir finden, man kann nicht mit 54 aufhören. Genau. Viel schon mal vorab.
Werdet ihr dann hören und wir dachten uns, ey, der Text ist so lang. Die drei Verse, zwei Verse hinten nach, in denen dann die Frauen erwähnt werden, die kann man dann auch noch lesen.
Die können wir zumindest nicht einfach weglassen.
Wer hat noch eine Idee? Ich spiele das jetzt gleich hier vorne mal noch mit ein. Vielleicht, wenn ihr dann den Text hört, könnt ihr darüber noch nachdenken. Wir haben festgestellt, in dem Text gibt es viele, viele verschiedene Menschen, die reden, die natürlich auch viel spotten. Und weil der Text zu lang ist und auch für die Hörenden in der Gemeinde wahrscheinlich lang sein wird, war so eine Überlegung, ob man nicht diese unterschiedlichen wörtlichen Reden von verschiedenen Stimmen aus der Gemeinde sprechen lässt. Was natürlich bei diesem spottenden Inhalt auch durchaus herausfordernd sein kann. Aber insofern versuchen wir das auch so schon ein bisschen zu inszenieren jetzt in der Lesung für euch. Sie kamen zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Verurteilung: Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten:
Du wolltest doch den Tempel abreißen und ihn nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herunter.
Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratältesten über ihn lustig. Sie sagten:
Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat Gott vertraut, der soll ihn auch retten, wenn er ihn liebt. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn.
Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Es war die 6. Stunde. Da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen:
Er ruft nach Elia.
Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm, tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen:
Lass das! Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet.
Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Grabkammern öffneten sich und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen in die heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten:
Er war wirklich der Sohn Gottes.
Es waren auch viele Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Seit Jesus in Galiläa wirkte, waren sie ihm gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Soweit die Kreuzigung nach Matthäus.
Genau. Einmal ausatmen, oder?
Ja.
nach diesen
intensiv, finde ich, passt auch gut zu diesem Text. Also wahnsinnig dicht.
Ja, ja.
Wahnsinnig viel los. Unglaublich viele Menschen, die da irgendwie um das Kreuz herum mussten.
Ja. Ja, und ich beim Lesen dachte ich mir irgendwann, das muss laut gewesen sein. Ja. Also irgendwie es ist immer so, meine Vorstellung ist immer so, da ist es ganz still und ja, aber was die da alles ihm auch an den Kopf werfen.
Und so by the way irgendwie so, also mir kommt es fast ein bisschen vor wie so Kommentare auf Facebook, ja, da passiert was und jeder gibt irgendwie mal sein Selbst dazu, ohne wirklich wahrzunehmen, was passiert da, das scheint so alltäglich so. Ja, wird halt wieder mal einer gekreuzigt. 3, ja, es werden 3 gekreuzigt.
Ja, was ist das schon Besonderes so? Und auch so ein bisschen, da ist jetzt einer, über den können wir auch richtig gut spotten irgendwie, der hat immer so viel behauptet. Also es ist so fast ein bisschen, der hatte doch immer so eine große Klappe und jetzt...
Jetzt kann es auch nicht besser, ne?
Ja.
Also er ist vielleicht doch auch nicht besser als wir. Ist ja irgendwie vielleicht auch so eine Genugtuung. Ja.
Ja. Ja, und dieses um die Kleider würfeln und es hat fast so was, als wäre das halt so eine so ein Unterhaltungsprogramm. Also ja.
Ich meine, das weiß man ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht up to date, wie das in der römischen Zeit war, aber aus dem Mittelalter weiß man das ja auch von Hinrichtungen, dass das so Gesellschaftsereignisse waren. Ich vermute, das war damals auch noch nicht anders.
Ja. Aber das ist, finde ich, da sieht man einfach so fernab uns oder meiner Vorstellung. Also, ja.
Wie meinst du, das, was du mit dem Kreuzesgeschehen verbindest? Und
das zum einen, genau. Mhm. Und aber, ja, auch, weil ich zum Glück ja auch sagen muss, dass ich keine Hinrichtung kenne, weil es es bei uns nicht mehr gibt.
Ja.
Also, aber dadurch ist es eben so gar nicht mehr Teil ja auch meiner Wirklichkeitswahrnehmung.
Ja. So.
Also, das wäre fast spannend, jemand aus dem Mittelalter zu fragen, wie liest oder hörst du diesen Text?
Wobei ich, so eine Abgebrühtheit im Angesicht von Gewalt und auch Gewalt, die irgendwie normalisiert wird, liegt da vielleicht auch gar nicht, oder es ist ja irgendwie auch Teil von Kriegen und gar nicht so fern.
Ja, das stimmt.
Ja, wo bist du hängen geblieben, wo du dachtest, hä, das ist mir irgendwie noch nie aufgefallen? Das ist vorhin schon eingeleitet.
Also ja, also tatsächlich dieser Schluss, also vor den Frauen, das habe ich komplett überlesen beim ersten Mal lesen. Und dann bin ich den Text nochmal so durchgegangen und dachte ich, was steht es wirklich in diesem Predigtext oder bin ich jetzt verrutscht? Also, dass der Vorhang in zwei reißt, okay, das habe ich schon mal mitgekriegt, kann ich sagen. Und auch, dass die Erde erbebte. Aber dann, also die nächsten zwei Sätze, die sind bisher völlig an mir vorbei, also dass die Felsen zerrissen sind. Und dann die Gräber taten sich auf. Ach, das ist jetzt andere Übersetzung, aber ja, wir sind flexibel. Also bei Luther, die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Wie bitte? Was? Was ist da passiert? Also.
Gibt irgendwie so richtig Halloween-Vibes irgendwie, ne? So.
Ja.
Ja.
Und. Das wird auch tatsächlich in den Parallelstellen nicht erzählt. Vielleicht ist es auch deshalb so ein bisschen unter meinem Radar. Aber, ja.
Ich finde auch diesen Vorgriff dann auf die Auferstehung so seltsam. Also das, wir hatten keine Zeit, uns jetzt nochmal in die Exegese einzulesen. Man entschuldige das.
Und für mache mich, es selbst aber, im Zweifel.
Genau, und prüfe nach, ob meine Intention oder mein Bauchgefühl stimmt. Es klingt so ein bisschen nach einer Glosse mit dieser danach der Auferstehung Jesu, als hätte man das dann eingefügt, um das irgendwie nochmal zu sagen, nee, Jesus muss schon der Erste sein, der irgendwie aufersteht. Weil dann eben dieses eingefügt wird. Also da heißt es dann, genau, die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt und dann nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Also das ist ja eigentlich ein Widerspruch, ne? Öffnen sich die Grabkammern jetzt oder erst in zwei Tagen? Genau. Und dann gehen sie auch noch durch die Stadt.
Zwei Tage offen.
Ja.
Ja, das ist schon wild, finde ich.
Genau. Und dann, wo sie auch gesehen wurden, also so dieses scheinbar reicht der auferstandene Christus nicht aus als Zeichen für die Auferstehung? Da gab es noch mehr.
Mhm.
Oder ist es nur das Symbol dafür, dass mehr Menschen auch daran Anteil haben als nur Jesus?
Ja, ist es dieses mit Jesus auferstehen? Ja, ja. Schon allein da könnte man jetzt wahrscheinlich sich lang drüber auslassen.
Ja, genau.
Ja, und was anderes, was jetzt nicht völlig neu war, ist aber was mir wieder aufgefallen ist, ist einfach, wie wahnsinnig viele Menschen da vorkommen oder Menschengruppen.
Mhm.
Also gut, die Frauen haben wir jetzt schon betont, so ganz am Ende auch irgendwie so ein bisschen als Nachklapp.
Mhm.
Aber alle, die da spotten, ja, also die halt vorübergehen, aber auch die hohen Priester, da ist jetzt meine Vorstellung, dass die vielleicht nicht vorübergegangen sind, sondern dass also vielleicht auch Leute gab, die irgendwie stehen geblieben sind. Und dann eben selbst die Verbrecher, die da mit ihm gekreuzigt werden, dass die ihn eben auch schmähen. Im Kopf hatte ich halt immer, habe ich immer diese Erzählung von den zwei Verbrechern, wo dann also die da mit Jesus sich unterhalten oder miteinander irgendwie. Aber das war mir jetzt auch nicht so präsent, dass es noch diese Variante gibt, dass die damit einstimmen.
Mhm. Ja, so dieser Spott irgendwie quer durch die Gesellschaft, ne? Also.
Ja. Und genau, und alle treten irgendwie nochmal nach. So. Mhm. Und Jesus ist der ja gar nicht, also der, ja. Was mit Jesus ist, weiß man eigentlich nicht. Das wird irgendwie nicht erzählt.
Wie meinst also, du?
Außer eben dieser Ruf, Eli, Eli, ja, aber das ist ja bei den anderen auch so, dass da jetzt nicht so viel erzählt wird, wie Jesus, was Jesus macht oder nicht macht. Oder es gibt ja so ein paar, bei Johannes doch, oder wo der dann noch mit Maria und seinem Lieblingsjünger da irgendwie redet und so. Also da gibt es so ein paar, aber hier ja gar nicht. So.
Ja, es bleibt so, also dieser Spott, der verhallt so, ne? Oder der... Vielleicht, also ich hatte jetzt irgendwie beim Lesen auch fast den Eindruck, trifft mich dieser Spott eigentlich auch? Also fühle ich mich davon mit angesprochen? Vielleicht, weil da eben nicht, also weil keine Resonanz vom Betroffenen erzählt wird. Also weder, dass er das hinnimmt, also das könnte man ja auch erzählen, ne? Und Jesus nahm das alles hin und reagierte aber nicht, oder so, ne? Es wird ja einfach überhaupt nicht erzählt, gar keine Reaktion erzählt.
Mhm.
Ja.
Ja.
Mir ist irgendwie bei diesen Spott-Szenen auch nochmal bewusst geworden, dass ich verstehe, dass die Jünger nicht mit da waren. Weil ich mich wirklich frage in dieser aufgeheizten Situation, inwiefern sie auch noch zu Opfern geworden wären. Und die Frauen waren da vielleicht ein bisschen außen vor, weil Frauen ja nicht gefährlich sind.
Die waren unterm Radar.
Genau. Ja. Ja.
Ja. Ja, und sie standen ja auch weit weg, also von Ferne.
Ja.
Die haben sich da jetzt auch vielleicht nicht mitten hinein begeben.
Ja.
Ja. Ja, was mir noch aufgegangen oder was ich noch beobachtet habe, ist also in der Erzählstruktur quasi, wie viel passiert zwischen Kreuzigung und Tod. Also von der Kreuzigung, das ist Vers 35 und in Vers 50 ist dann und er verschied. Und das sind ja, also das ist ja quasi über die Hälfte des Textes, also wie diese Zeitspanne, und die ist ja auch, sage ich mal, so, also allein 3 Stunden ist es finster. Und das ist ja nach der Hälfte, also zumindest von dem Erzählten nach der Hälfte. Also wie lange das einfach, es ist schon grausam, finde ich, wenn ich mir das so vor Augen führe, wie lange das gedauert hat.
Ja. Mir ist jetzt auch nochmal aufgefallen, in meinem Kopf kam die Finsternis immer mit dem Moment des Todes. Aber auch das stimmt ja nicht. Die kommt ja schon im Sterben sozusagen. Und also quasi das erste Naturphänomen, diese Finsternis und dann das Beben mit dem Vorhang, der da zerreißt und der Felsen, der sich spaltet. Ja.
Aber selbst dieser Spott verstummt nicht, gell, in der Finsternis. Also da wird es einem doch eigentlich auch mulmig dann, oder? Wenn es da so dunkel ist und Nacht. Aber die...
Ja. Naja, und dieser eine Mensch, der mit diesem Essig nochmal ja wirklich Hilfe leisten will, also Linderung, Essig als durststillend und als wirklich lindernd in diesen Todesqualen. Und die anderen, die ihn davon abhalten, also die wirklich ja diese letzte Linderung irgendwie noch verwehren, so ein Stück weit, um ihn herauszufordern. Und also ich finde da, ich frage mich, ob die Leute nicht vielleicht doch damit gerechnet haben, dass jetzt was passiert.
Dass da was passiert.
Und dann eigentlich auch fassungslos sind, dass nichts passiert. Und das ist ja eigentlich theologisch total spannend, weil dann ist ja die Frage, sie haben ihm ja doch irgendwie was zugetraut. Also die Geschichten um ihn kannte man ja. Und dann passiert einfach nichts. Und dann denke ich mir mal wieder, ja, und damit könnte die Geschichte auch enden. Und gut wär's.
Ja, und dann
hätte ich nie davon erfahren.
Passiert
oder?
Ja. Ja, aber das finde ich schon spannend, weil es passiert ja dann selbst, also direkt noch ziemlich was. Also diese abgefahrenen Schilderungen, der Vorhang zerreißt, die Erde bebt.
Ja.
Die Felsen zerspringen, die Gräber gehen auf. Also, ja, aber es ist halt so anders, als womit die vielleicht gerechnet haben. Oder, ja.
Ja. Das finde ich spannend, dass du das nochmal sagst, dass es anders ist als das, womit man gerechnet hat, weil es folgt ja dann jetzt dieses Bekenntnis von dem Hauptmann, er war wirklich Gottes Sohn. Und erst hat mich das total geärgert, dass dieses Bekenntnis erst nach diesen machtvollen Naturereignissen kommen, die ja auch so ein Stück weit doch ein Gottesbeweis sind. Oder als Gottesbeweis vielleicht gedeutet werden können. Und ja, genau, aber jetzt, wo du sagst, naja, aber es ist ganz anders, Gott zeigt sich dann doch auch sowohl im Kreuz als auch in dem, was dann passiert, anders als die Menschen erwarten.
Ja. Ja, und wie aber trotzdem, also wie das alles trotzdem nicht verhindert hat, dass Jesus stirbt. Also nicht mal diese machtvolle, diese Machtdemonstration, nenne ich es mal, dass die Erde bebt und die Felsen zerreißen. Also nicht mal das verhindert, dass Jesus stirbt.
Ja. Ich finde das ja auch ein wahnsinnig... Also irgendwie in der Erzählung steckt da ja dieser Gottes... oder in der Erzählung habe ich den Eindruck, es wird gedeutet auch als ein Naturphänomen, dass Gott wirkt. Also irgendwie doch eine Epiphanie. Das Wort hat mir gefehlt. Oder? Ja. Aber gleichzeitig finde ich das schon auch eine starke Beschreibung für das, was Menschen erleben, wenn sie mit einem unerwarteten und schmerzvollen Tod konfrontiert sind. Also so dieser erste Trauermoment, wo du den Eindruck hast, es zerreißt irgendwie alles und alles gerät aus den Fugen und alles wankt und Das ist ja auch irgendwie ein Moment von Unordnung und ja.
Ja, irgendwie eben, dass in diesem Moment, also der absoluten Gottesferne, also im Tod, eben diese Epiphanie passiert. Also zeigt er vielleicht auch, da ist eben in diesem Tod ist nicht mal im Tod Gott fern. So.
Ja.
Also bei Jesu Tod am Kreuz.
Eigentlich im Gegenteil, ne? Also wenn wir der Deutung folgen, dass mit dem Vorhang, der Vorhang zum Allerheiligsten gemeint ist, der dann aufreißt und den Zugang zwischen Gott und Mensch, also diese Brücke öffnet oder da den Weg öffnet, dann dann ist es ja quasi eigentlich nochmal gesteigert, dass sich in diesem Moment der größten Gottesferne gleichzeitig die größte Gottesnähe ereignet.
Und das ist ja auch vielleicht, das ist, was ich wollte sagen, was davor nicht vorstellbar war, aber das stimmt wahrscheinlich immer noch. Also dass wir uns auch heute das nicht vorstellen können, dass im Tod so eine Gottesnähe geben kann. Weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht. Aber, ja. Aber, weil ich vorhin meinte, es ist so ganz anders, als die erwartet haben.
Ja.
Aber, ja.
Naja, ich meine, wenn wir einen Menschen verlieren, dann erleben wir den Tod als Beziehungsabbruch. Und das ist, glaube ich, schwer vorstellbar, dass aber für den Menschen, der gestorben ist, das eben kein Beziehungsabbruch bedeutet, sondern vielleicht auch eine Beziehung zu Gott nochmal auf eine andere Art und Weise ermöglicht.
Ja. So, also... Ich finde, jetzt sind wir so richtig drin in den Karfreitagsthemen.
Ja.
Nur ist jetzt, haben wir jetzt bald eine halbe Stunde geredet. Wir konnten uns irgendwie, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, nicht vorstellen, dass wir da jetzt so nach unserem kurzfristigen, wir machen das, genau, so die Zeit zu füllen, aber das jetzt irgendwie passiert. Und jetzt weiß ich auch nicht, wie wir das jetzt, ob wir jetzt einfach sagen, dürft ihr gerne weiter denken.
Aber das ist doch irgendwie jetzt, finde ich, symptomatisch für den Karfreitag, dass man immer an einem Punkt endet, wo man irgendwie ratlos ist. Und das gehört aber ja vielleicht dazu, das dann irgendwie auszuhalten. Aber
das ist doch vielleicht Karfreitag, genau. Oder?
Ja, glaube ich auch.
Das, weil sonst wird zu schnell Ostern. Das ist immer das Schwierige, finde ich.
Ja, das ist ja, das auszuhalten am Karfreitag, nicht am Ende den Ausblick auf Ostern zu geben. Wobei ja das Matthäus selber macht, das müssen wir jetzt mal ehrlich sagen.
Ja, weil
also mit den Heiligen kann man dann ja doch noch einen österlichen Ausblick geben.
Wollte ich doch gerade sagen, also... Die Redaktoren oder wie nennt man das exegetisch, haben es auch nicht ganz geschafft.
Genau, das hier auszuhalten. Ja.
Ja, weil es einfach ja auch wahnsinnig schwer ist. Und ja, ich habe vielleicht noch so als Nachklapp, ich habe am letzten Sonntag zu diesem 1. Mose 22 gepredigt. Also diese...
die Bindung Isaaks.
Ja, danke. Genau. Und Und am Ende dachte ich mir, oh weh, in welchem Entsetzen lasse ich die Menschen hier jetzt zurück, weil mich diese Erzählung so entsetzt hat. Und ich dachte, ja, ich will das jetzt auch nicht alles wegerklären. Und das ist ja vielleicht auch, was den Karfreitag so schwer macht. Man will ja auch die Leute nicht völlig entsetzt und ratlos irgendwie zurücklassen. So.
Ja.
Ja. Aber,
und wir wissen genau, ja, dass Ostern kommt. Also es ist ja auch, manchmal frage ich mich, müssen wir es wirklich aushalten? Also.
Ja.
Oder können wir nicht eben Karfreitag auch deswegen aushalten, weil wir wissen, dass Ostern kommt?
Gut, ich finde, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Dann füge ich noch eine kleine Dankesrunde hinzu, also an dich, Hanna, für diese spontane Runde. Und ebenso euch fürs noch reinhören, auch wenn ja ihr vielleicht mit euren Vorbereitungen schon weiter sind als sonst, wenn ihr den Podcast hört. Und ja, empfehlt uns gerne weiter. Es gibt jetzt noch mehr zu hören. Die Osterfolgen sind ja, glaube ich, sind schon verfügbar. Genau. Ja, und dann hören wir uns einfach schon bald wieder. Mit Sicherheit.
Wir wünschen euch gesegnete Osterfeiertage und Gottesdienste. Macht's gut.
Genau. Ja, tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.